Wenn Sie sagen, Sie haben keine Wut, sondern eher Erschöpfung und Überforderung gespürt bei den Menschen in Thüringen, woran genau haben Sie das festgemacht?
Ja, einfach in den Gesprächen. Also ich hatte verschiedene Veranstaltungen in kleineren Städten in Thüringen, war inzwischen auch in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und ich habe ja schon viele Lesereisen gemacht und man merkt das so an der Atmosphäre, wie die Leute so drauf sind. Man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus und da war doch einfach eine große Überforderung zu spüren. Also eine Frau zum Beispiel sagte, ja, wogegen soll man denn protestieren? Es ist doch einfach zu viel. Eben hatten wir Corona, davon haben wir uns kaum noch erholt. Das steckt gerade so in den Familien, glaube ich, noch ganz stark drin. Dann kam der Krieg. Jetzt sind die Auswirkungen des Krieges auch hier zu spüren mit der Energiekrise. Man hat ja irgendwie gerade das Gefühl, es brennt wirklich an allen Ecken. Und diese Frau sagte eben, ja, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt fordern sollte. Es ist einfach alles viel zu viel.
Wenn das aber eher Erschöpfung und Überforderung ist, was man dort spürt, heißt das umgekehrt, das, was oftmals so ja fast schon herbeigeschrieben wird in vielen Medien, dass es einen heißen Herbst gäbe, einen Wutwinter, ein Pulverfass Osten, ist das völlig übertrieben und machen Sie solche Formulierungen vielleicht selbst ein bisschen wütend?
Ja, also ich finde, das hat sich jetzt so ein bisschen sehr hochgeschaukelt. Also ich kann total verstehen, dass man da aufmerksam drauf guckt. Aber wenn dann, wie zum Beispiel die Außenministerin Annalena Baerbock von drohenden Volksaufständen schon vor einigen Wochen geredet hat, also das finde ich irgendwie völlig übertrieben. Man muss das wirklich nicht herbeireden. Und ich finde auch, da steckt so eine, ja, auch Missachtung von Protesten drin. Also friedlich und im Rahmen der demokratischen Rechte und des Grundgesetzes. Es ist völlig legitim, zu protestieren und seine Unzufriedenheit auszudrücken. Also daran finde ich jetzt erstmal nichts Falsches. Das hält unsere Demokratie auch aus. Und ich finde aber, mir wird, und das ist aber oft in Deutschland so, dass natürlich auch mal so ein bisschen Panik gemacht wird, ne? Und das trägt halt nicht unbedingt dazu bei, dass die Leute so ein Vertrauen gewinnen, ja, wir werden irgendwie durch den Winter kommen. Ja, durch diesen weiteren Winter der Krise, ne?
Ich habe neulich in einer Kolumne gelesen in der Süddeutschen Zeitung, dass man auf diese jetzige Zeit vielleicht irgendwann zurückschauen wird als eine Zeit des Eskalismus. Dass also alles, genau wie Sie sagen, eben vor ganz viel Panik gewarnt wurde und am Schluss war es gar nicht so schlimm wie gedacht. Trotzdem, wenn Sie sagen, die Menschen nehmen halt ihr Demonstrationsrecht wahr, gehen auf die Straße, müssen deswegen auch gar nicht wütend sein, sondern einfach unzufrieden, dann merken wir doch, dass diese Proteste es im Osten stärker gibt als im Westen. Liegt das daran, dass eben im Osten nach wie vor die Wirtschaftskraft eine schwächere ist?
Ja, also da gibt es verschiedene Gründe. Ich muss auch mal sagen, das ist ja erstmal auch eine Momentaufnahme gewesen, ne? Also ich habe natürlich keine Glaskugel und kann voraussagen, ob es nicht doch noch im Laufe dieses Winters, der vor uns steht, zu sehr viel massiveren Protesten kommt und dass es doch noch tatsächlich stärker nicht nur in den Medienspalten eskaliert, sondern auch auf der Straße. Das kann ich nicht hell sehen. Ich sage nur, dass es im Moment nicht so ist und dass es Proteste gibt, ja, im Osten vor allem auch, weil es im Osten eine größere Tradition gibt, die Unzufriedenheit mit der Regierung auf die Straße zu tragen. Also das hat was mit 1989 zu tun, aber auch mit den Protesten gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung Anfang der Nullerjahre. Da gab es sehr viele Demonstrationen, die sind in den Medien auch gar nicht so groß wahrgenommen worden, also in den lokalen schon, aber bundesweit eher nicht. Und das ging dann natürlich weiter mit den Montagsdemonstrationen von Pegida und so weiter. Also es gibt diese Tradition, dass man sagt, okay, wir sind wütend, wir gehen raus, wir protestieren. Und das sieht man ja auch in vielen, vor allen Dingen kleineren Städten im Osten.
Aber das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den Sie jetzt ansprechen. Das heißt ja, dass diese Proteste, die wir eben im Osten des Landes erleben, ja eigentlich was Wunderbares sind. Da nehmen die Menschen eben ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahr. Da engagiert man sich, äußert seinen Unmut über die Regierung, während das im Westen ja offenbar vielen Menschen egal ist.
Ich weiß es nicht, ob es den Menschen im Westen egal ist. Also der Ostbeauftragte Carsten Schneider hat ja am Mittwoch einen Bericht vorgestellt mit einer Umfrage Deutschlandmonitor. Und da merkte man schon, dass die Stimmung im Westen auch sehr viel negativer als vor 2 Jahren ist und die Unzufriedenheit auch steigt. Ich denke eben, es hat was mit dieser Tradition zu tun. Im Westen gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, seinen Protest zu artikulieren. Vielleicht geht man dann zum Ortsverein der Partei oder zum Abgeordneten. Aber diese Tradition, im Osten auf die Straße zu gehen, ist eben, wie gesagt, stärker verankert. Es gibt leider auch eine größere Nähe natürlich dann oder weniger Berührungsängste als im Westen mit Rechtspopulisten und Rechtsradikalen. Das ist eine traurige Entwicklung, aber man muss es eben finde ich, in diesem Kontext sehen, dass es Teil dieser ostdeutschen Protestkultur ist. Mhm. Und ja, Sie hatten es vorhin angesprochen, was diese Verdienstunterschiede angeht, die sind immer noch riesig. Und der Carsten Schneider hat neulich eine interessante Zahl gesagt, 60% der Ostdeutschen sind nicht sparfähig, die können also nicht zurücklegen. Das ist natürlich dann, wenn man jetzt sieht, die Gasrechnungen verdoppeln sich gerade manchmal, also ich las eben gerade, Preise verfünffachen sich bei manchen Anbietern sogar. Mhm. Das bringt dann natürlich so einen Haushalt in die Bredouille, wenn man keine Rücklagen hat, ja. Und wenn dann noch irgendwas passiert, Waschmaschine kaputt geht oder so, dann kann das richtig an die Existenz gehen. Und das ist einfach eine unterschiedliche, eine andere Lage als jetzt zum Beispiel im Südwesten bei Ihnen, wo es sicher auch nicht allen Leuten gut geht. Das will ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber wo doch so einfach von der, ja, es gab einfach weniger Brüche und insgesamt sind die Löhne und die Vermögen einfach höher.
Ja, das stimmt. Sie engagieren sich, ich hatte es auch vorhin gesagt, für die Initiative Wir sind der Osten. Und ein Zitat von Ihnen auf Ihrer Homepage ist: Je mehr Zeit seit dem Mauerfall vergangen ist, desto mehr fühle ich mich ostdeutsch. Man muss jetzt dazu sagen, Sie kommen aus Ostdeutschland. Sie sind in Brandenburg geboren, in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. Wie meinen Sie das?
Also 1990 habe ich mich überhaupt nicht als Ostdeutsche gefühlt. Also das war kein Begriff, den ich benutzt habe. Ich dachte einfach Wiedervereinigung und jetzt sind wir alle Deutsche. Und ich habe das gerade in den 90ern, habe ich in Hamburg studiert und das war eine Zuschreibung, die ich immer so erlebt habe, ja, dass immer eigentlich nach den Unterschieden geguckt wurde. Und oh Gott, wie war das im Osten? Habt ihr gehungert? Hattet ihr genug zu essen? Also man ist damit sehr viel Klischees konfrontiert worden. Gerade in den 90ern gab es da auch sehr viel, ja, Vorurteile und so weiter. Und ich habe das am Anfang als sehr, sehr unangenehm empfunden und wollte gar keine Ostdeutsche sein. Im Laufe der Zeit habe ich das aber schon auch akzeptiert und auch die positiven Seiten gesehen. Also, dass man doch auch zwei Systeme erlebt hat und dadurch auf Sachen anders blickt.
Mhm. Aber ist es nicht doch eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn Sie sagen, damals hat man gesagt, wir sind ein Volk, Sie haben sich als Gesamtdeutsche gefühlt und jetzt 32 Jahre nach der Einheit sagt man wieder, wir sind eben nicht ein Volk, sondern Ihre Initiative sagt, wir sind der Osten, Sie fühlen sich eher als Ostdeutsche?
Na gut, ich fühle mich ja jetzt nicht nur als Ostdeutsche. Ja, also ich habe viele verschiedene Identitäten. Ich bin deutsche Europäerin, ostdeutsche Mutter, Ehefrau, als mögliche Berlinerin. Und das ist halt ein Teil. Also das gehört eher dazu. Und wissen Sie, dass das alles nicht so schnell geht, das haben wir ja jetzt alles verstanden. Also ich habe nochmal alte Zahlen rausgesucht für einen Text, den ich jetzt auch zum Einheitstag geschrieben habe. 1990 hat Ipsos, das Meinungsforschungsinstitut, gefragt. Und da dachten 51% der Ostdeutschen, dass die Einheit in 5 Jahren erreicht wird. Also von 1990 bis 1995 quasi. Mhm. Und 1995 war quasi so der Tiefpunkt der Einheitskrise. Und seitdem, ja, arbeitet man sich aneinander ab. Und das ist jetzt einfach so. Also ich hadere damit jetzt nicht mehr so sehr. So, es ist manchmal frustrierend, dass sich viele Debatten auch so im Kreis drehen. Aber das ist eben auch die Einheit. Und jetzt gibt es immer wieder Krisen, die wir so gemeinsam erleben und wo man auch merkt, es gibt einfach Unterschiede. Der Osten tickt in vielen Bereichen anders und das wird auch so bleiben.